Also was hast du davon, wenn du von jemandem weißt, der oder die hat ein super Bauchgefühl?
Ich kann immer gucken, kann ich die kaufen, kann ich die manipulieren?
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 128.
Instinct.
Hallo zusammen.
Tag.
Matthias sitzt hier in einem Pyjama. So ein dunkelblauer Seidenpyjama und du siehst aus wie Mr. Sheffield von Die Nanny.
Musst du gerade sagen, du sitzt halt im flauschigen Bademantel vor mir. Ich hoffe, ihr habt es genauso gemütlich. Iris, das ist mein erster Pyjama, seit ich ein Kind war. Ich hatte keinen seitdem. Ich habe immer nur halt im Shirt oder im Sommer nur in der Boxershorts geschlafen. Und ich habe mich so gefreut. Das ist genau die Art von Pyjama, die ich immer haben wollte. Ich finde das so gemütlich. Aber kommen wir zu was viel Wichtigerem. Was sagt der DJ Bobo Fan Report, Iris?
Oh, das hat mich die Woche abgeschossen.
Ich spiele euch mal ganz kurz ein, wie das klingt, wenn Iris, ich habe dich gefilmt, du hast irgendwie 1 oder 2 Minuten am Stück dich totgelacht. Der Anlass war, wir hatten irgendeine relativ seriöse und komplexe Diskussion miteinander. Ne?
Absolut, wir hatten, ich weiß nicht mehr, um was es ging. Aber es war ein sehr wichtiges Thema. Und dann passierte etwas, was mir manchmal passiert. Ich schweife komplett ab, ohne dass ich das bemerke. Und dann macht mein Körper das. Das macht nicht mein Gehirn. Mein Körper hat in Google eingegeben, DJ Bobo, Bewertungen.
Ich kriege mich schon wieder nicht ein. Es ist dermaßen random. Du hast mich eigentlich...
Ich war dann auf der Seite von seinen Konzerten, von seiner Tour, ne? Und habe mir die ganzen Tourbewertungen angeschaut.
Und jetzt kommt das Ding. Iris ist dann nicht einfach nur unterwegs und hat irgendwie halt kurz den Faden verloren oder... Ne, dass unser Gespräch irgendwie gerade versandet, das gibt's ja, mein Gott, das ist nicht besonders. Aber du behältst das nicht für dich, sondern du zeigst es mir, als wäre das Teil unseres seriösen, komplexen Gesprächs gerade. Dreht den Laptop zu mir um und ich lese DJ Bobo Fan Report, Bewertungen und Rezensionen. Großartig, 5 Sterne, mega Konzertabend.
Ich war begeistert, ich wusste gar nicht, dass der noch auf Tour geht, solche Sachen macht und dass er so gute Bewertungen hat. Ich habe das einfach manchmal, dass ich mich frage, was macht Kalle Pohl? Was macht DJ Bobo? Und dann muss das erstmal direkt recherchiert werden.
Das finde ich wirklich gut. Dadurch wird es nie langweilig mit dir. Wir hatten sogar irgendwann mal so ein Spiel. Hieß das Z-Promi? Wem fällt der bessere, vergessene Z-Promi ein? Der einfach nicht mehr in den Schlagzeilen und so normalerweise auftaucht, aber wo trotzdem sofort anspringt, natürlich, den gab's ja auch noch. Oder die.
Ja, ich liebe das. Auch ein Spiel, was nur Paare leider untereinander spielen können. Der andere muss erraten, wer gerade küsst. Also zum Beispiel, ich habe schon Matthias als Trump geküsst.
Ja.
Oder, und du musst es dann erraten. Ich liebe dieses Spiel. Das ist so witzig.
Und wir liegen sogar relativ häufig richtig damit. Mhm. Ich würde dieses Spiel auch nicht Paaren empfehlen.
Das ist super gut, wenn ihr euch abends kennenlernt. Ja, genau. Wenn ihr euch kennenlernt, erstmal gucken, wie küsst eigentlich Merkel. Ja.
Oder Kalle Pohl. Ja. Also, weil ich diese Random Facts von dir so eindrücklich festgestellt habe diese Woche wie noch nie, habe ich einen für dich mitgebracht. Ganz random ist er nicht mal. Wir haben ja letzte Woche über Osama Bin Laden kurz geredet, wegen dieses Briefs an Amerika, der da auf TikTok viral ging. Wusstest du, dass Osama Bin Laden einen Sohn hat, der aussieht wie Frank Zappa?
Nee.
Ist mir geschickt worden von einer... Ich schick dir den Link, okay. Weil dieser Tweet hier, der ist mir von einer Hörerin geschickt worden. Ich teile den auch mit euch in den Shownotes. Schaut das euch mal
der
an.
Der sieht wirklich aus wie Frank Zappa.
Und guck mal in den Antworten auf den Tweet. Da zeigen Leute die Bilder, die der malt. Der malt. Der macht so amerikanische Motive. American Dream, Berge, das Meer.
Und diese Quelle hast du von Mr. Pussy. Ich meine, das ist so unseriös. Ja, das ist so ein unseriöser Account.
Ja, da hast du recht. Vielleicht stimmt das noch nicht mal. Das ist einfach eine unseriöse Quelle. Aber es ist ja auch einfach nur ein unseriöser Random Fact.
Mhm.
Dann habe ich halt noch eine gute Nachricht für dich dabei und die ist zuverlässig wahr. Springer stellt Bild-TV ein. Wird es nicht mehr geben.
Woran kann das nur liegen?
Mir fällt tatsächlich einiges ein. Was ist das Erste, was du meinst?
Ich finde, die hatten keine richtigen Formate.
Ja.
Bild fehlt etwas. Mhm. Also ich rede jetzt nicht über den Springer-Komplex, sondern rein über die Marke Bild.
Ja.
Die haben keine Welt. Also zum Beispiel, stell dir vor, die Zeit würde einen Fernsehsender haben.
Ah ja, ich weiß, was du meinst.
Du hättest sofort verschiedene Formate. Du könntest True Crime machen wegen Zeitverbrechen. Du könntest, weiß ich nicht, die haben ja so viele verschiedene Formate.
Psychologie, Wissenschaft, die haben ihre Ressorts. Und damit bauen sie sich verschiedene Podcasts auf und diversifizieren sich thematisch, ja.
Und du könntest halt ganz viel dazu entwickeln und machen.
Ja.
Das hätte Bild bestimmt auch.
Sport?
Aber
Brüste?
Bild hat eher die Tonalitätswelt, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Und dann halt die Nachrichten. Und ich glaube nicht, dass das für einen Sender langt.
Ja.
Das langt für eine gute Schlagzeile. Die sind gut im Texten, in der Headline, aber das langt nicht für echte Inhalte, für Content.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst, was der wichtigste Grund sein könnte. Ja.
Also, liebe Bild, wenn ihr Beratung braucht, dann meldet euch bei mir.
Nein.
Natürlich, ich zock die richtig ab. Es wird richtig teuer für euch. Aber ich kann euch gute Inhalte liefern.
Alles klar.
Apropos Inhalte.
So, ey, das ist die beste Überleitung. Das ist der Joker. Damit kann man auf alles, wirklich alles überleiten.
Ich habe mir das notiert. Wir haben mehrere Dokumente, in denen wir recherchieren. Und es gibt so ein Dokument, da sind halt ganz viele Links drin.
Und Notizen.
Und wir sind bei Google Doc, das ist halt das Word, was wir online benutzen.
Wo man gleichzeitig miteinander reinschreiben kann.
Da sind wir am Ende angelangt. Und ich habe immer gedacht, ein Google Doc wäre unendlich lang. Das sind nur 900 Seiten.
Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe mir auch die Frage vorher nicht gestellt, ob das irgendwann mal eigentlich vorbei zu Ende wäre. Frage an euch. Ist Word auch begrenzt? Kann man in einem Word-Dokument auch nur bis Seite so und so reinschreiben?
Das würde mich auch interessieren. Wer weiß das von euch?
Beantwortet uns das und ihr habt sowieso zu diesem Google Doc, das jetzt voll ist, ganz viel beigetragen. Da will ich euch nochmal danken. Ich kriege wirklich zunehmend Links geschickt, auch zu unserem heutigen Thema habe ich wieder Links geschickt bekommen, die ich selber nicht gesehen hatte, die immer wieder eine Folge total bereichern und Perspektiven beisteuern, auf die ich selber nicht gekommen wäre.
Ha! Und wegen letzter Folge, da habe ich doch gesagt, dass ich immer jeden Tag das Gleiche mache über Jahre hinweg. Vereinfacht gesagt.
Ja.
Also es gibt ein paar Vereinzelte da draußen, die sagen, ey, das, was du in der letzten Folge erzählt hast, das habe ich auch bei mir gesehen. Einer hat auch von ihrem Vater geschrieben, dass der das auch hat, dass der Maler ist und selber festgestellt hat, dass er die gleichen Dinge an den gleichen Tagen Jahre später gemalt hat. Faszinierend.
Ja, finde ich auch.
Das ist ja ein ganz schönes Scheißproblem.
Was? Das ist doch kein Scheißproblem. Aber okay, ist eine Überleitung.
Was ist ein Scheißproblem?
Ich bin im Praktikum in einer Sekundarschule und habe da auch eine gute Freundin kennengelernt. Die macht dort freiwillig soziales Jahr. Und wir beide arbeiten mit einer Sozialpädagogin zusammen in dieser Schule. Ja, diese Sozialpädagogin scheint nicht so sozial zu sein und hat letztens zu einem Kind oder zu den Kindern gesagt, weil sie lieber dranbleiben wollten, als bei der Kälte rauszugehen, na, warum wollt ihr denn unbedingt drinnen bleiben? Und dann sagt das kleine Mädchen aus der 5. Klasse, ja, wir wollen drinnen ein bisschen chillen. Sagt sie, chillen könnt ihr noch lange, wenn ihr tot seid und im Sarg liegt. Wir haben uns angeguckt und dachten uns, das geht jetzt erstmal gar nicht. Und dann sagt der kleine Junge aus der 5. Klasse, über den Tod redet man nicht, meine Mama ist tot. Ich habe das dann zu Hause erzählt, ich musste erstmal weinen. Aber da stellt sich mir die Frage, was macht man mit sowas? Also für mich ist das keine Sozialpädagogin. Was machen wir jetzt? Sagen wir das? Melden wir das? Sagen wir es nicht? Geht sie weiterhin mit den Kindern so um? Und sie geht wirklich nicht gut mit den Kindern um. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Vielleicht habt ihr ja eine Meinung dazu.
Also ich verstehe ihr Problem komplett. Aber ich musste auch darüber nachdenken, Matthias, wie wir eigentlich so groß geworden sind. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber mein Lehrer hat damals auch so in der 5., 6. Klasse immer gesagt, wenn wir alle gesagt haben, wir sind müde, meinte der auch, ihr könnt schlafen, wenn ihr tot seid.
Ja, das ist ein verbreiteter Spruch. Und ich hatte einige Lehrer, die einfach versucht haben, Sprüche zu klopfen. Und je drastischer, desto besser. Eine Lehrerin hat jedes Mal, wenn eine falsche Antwort gegeben wurde, darauf geantwortet. Sie hat erstens die Schüler auch in dem Alter schon, ne, 5., 6., 7. Klasse, die hat gesiezt und Nachnamen benutzt. Also mir hat sie gesagt, Renger. Falsche Antwort hat sie gesagt, Renger, häng dich auf. Solche Sätze.
Nein.
Dann hatte ich Lehrer, die haben gesagt, wer das jetzt immer noch nicht kann, der wird mit Katzendreck erschossen, auf dass er lebenslänglich stinkt. Immer wieder berechenbar die gleichen Sprüche. Und ich habe auch damals ganz früh schon das Gefühl gehabt, ach, die haben ja jedes Mal eine neue 5. Klasse hier am Gymnasium. Wir sind ja nicht deren erste 5. Klasse. Die haben dieselben Sprüche schon bei früheren ersten 5. Klassen gebracht und dann immer wieder wiederholt. Und ich glaube, das soll erstmal einfach witzig sein.
Oh, ich weiß nicht. Also zum Beispiel bei meinem Bruder damals, als unser Vater gestorben ist, war mein Bruder 12 Jahre alt. Mhm. Der hatte eine Lehrerin, die war komplett inkompetent. Die hat damals zu ihm gesagt, dass aus ihm nichts wird und dass er einfach mal bei der Müllabfuhr arbeiten wird. Und mein Bruder war jetzt nicht so ein aufmüpfiger Typ.
Ja.
Und das, ach, da gab es noch viel mehr Sachen, das will ich jetzt alles nicht erzählen, weil es ein Podcast ist, aber das war schon so, dass ich dachte...
Warte mal, das habe ich als Begründung nicht verstanden. Du willst das nicht erzählen, weil es ein Podcast ist?
Ja, ich kann nicht über meinen Bruder die ganzen Geschichten erzählen, der weiß ja jetzt nicht, dass ich auch diese Geschichte erzähle. Also ich glaube, das wird schon okay sein, aber okay. Das war schon krass, was da so passiert ist.
Und jetzt reden wir ja von Lehrerinnen und Lehrern. Bei ihr ist es eine Sozialpädagogin.
Genau. Und ist ja auch absolut richtig, dass sie sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, wie sie mit den Kindern umgeht.
Die Reaktion von dem Jungen fand ich schon mal eine gute. Der hat sie ja direkt konfrontiert. Da würde mich auch sofort interessieren, wie hat denn die Sozialpädagogin darauf dann wiederum reagiert? Ich wäre an ihrer Stelle peinlich berührt.
Ich frage mich halt, warum reden die nicht direkt miteinander? Kann es sein, dass da vielleicht schon was in dem System falsch ist dort, wo man nicht miteinander redet?
Das könnte gut sein. An der ganzen Schule, meinst du, ne?
Mhm.
Andere Möglichkeit, sie selbst ist jetzt Praktikantin, die uns die Nachricht geschickt hat. Ihre beste Freundin macht ein FSJ. Vielleicht ist es dann nicht das ganze System, die ganze Schule, dass man dort einfach normal nicht miteinander redet, sondern die fühlen sich vielleicht noch jung und wissen nicht, ob sie eine ältere Frau, eine Sozialpädagogin mal einfach so konfrontieren können. Aber ich bin voll bei dir. Das Melden, nachdem sie fragt, ich glaube, das könnte schlecht verlaufen, dass man quasi petzen geht, ne, und sagt, die hat das und das gesagt. Eher das Gespräch mit ihr suchen.
Ja, und dann vielleicht gefeuert werden. Aber dann ist es immerhin eine gute Geschichte. Dann kann man sagen, ich habe damals für das Richtige gekämpft.
Ja.
Ja.
Aber man kann ja auch einladend kämpfen. Und das wäre mein Tipp. Versuchen, mit ihr so zu sprechen, dass sie ihr Gesicht wahren kann, verstehen kann, was sie da gerade gemacht hat und wie es vielleicht besser gehen könnte. Ich habe da in irgendeinem Buch eine gute Faustregel gelesen. Den Menschen gewinnen wollen und nicht den Konflikt.
Ja, Matthias, aber guck mal, stell dir vor, die ist jetzt wirklich in so einer Schule, wo die Kollegen, da gibt es keinen Zusammenhalt.
Ja.
Ne? Ich würde mich schon erstmal ein bisschen klein machen am Anfang.
Ist das ein Tipp oder eine Selbstkritik, dass du es falsch machen würdest?
Es ist ein Tipp, weil ich glaube, es ist besser, es erstmal so zu machen, als gleich auf Augenhöhe.
Ja, okay, da hast du recht. Ich glaube, das ist strategisch klug. Wenn man jung ist und neu ist, dass man nicht sofort so tut, als wäre man mindestens auf Augenhöhe, vielleicht sogar überlegen, weil man ja jemandem Feedback geben will.
Ich würde meine Ideen als ihre verkaufen. Und dann so richtig manipulieren.
Du würdest hingehen und sagen, Frau Sozialpädagogin, ich wollte Ihnen übrigens gratulieren zu Ihrer Erkenntnis, dass das richtig scheiße war, was Sie da für einen Spruch gemacht haben. Finde ich super.
Ja, so ungefähr. Und wenn die sich nicht manipulieren lässt, dann würde ich dann doch an oberster Stelle irgendwie gucken, dass ich die loswerde.
Ach, so. Okay. Schickst du die Sozialpädagogin zum Chillen nach Hause.
Ich appelliere dann an meine niederen Instinkte.
Sehr gut. Das Thema.
Instinkts. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so liebe Zola Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
So, ich wollte heute über Bauchgefühl reden. Erstens, weil wir schon einige Anfragen zu diesem Thema bekommen haben.
Stimmt.
Zweitens, weil es mich gerade beschäftigt. Das ist gerade voll mein Thema, Bauchgefühl. Und du wolltest über Instinkte reden.
Was etwas anderes ist eigentlich, ja.
Ja, und das hat mich komplett verwirrt. Und deswegen will ich jetzt erstmal dich fragen, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Bauchgefühl und Instinkten?
Finde ich sehr gut, wenn wir so anfangen. Das sorgt schon mal für ein bisschen Ordnung.
Ja, das mag der Herr Ringer.
Das mag ich. Ja. Das mag ich sehr. Ja. Es wird halt auch wirklich oft verwechselt. Leute nennen es einen Instinkt, wenn sie eigentlich ein Gefühl von Eingebung, Bauchgefühl und so meinen.
Hat das was mit Hormonen zu tun?
Bestimmt auch, ja. Das ist sicher was ganz Komplexes. Es ist was im Körper, aber wir machen es einfach. Als Instinkt kannst du ein Verhalten beschreiben, das du aber nicht wirklich gelernt hast. Es ist nicht unbedingt aus Erfahrungen gespeist, sondern du wirst damit geboren. Gerade so die Urinstinkte sind welche, die wir ganz weit zurückverfolgen können. In der Biologie, ja, wenn wir uns Tiere und auch unsere tierischen Vorfahren anschauen, das sind Überlebensinstinkte, das sind Fortpflanzungsinstinkte. Das kann man als Instinkt bezeichnen. Nicht gelernt, trotzdem da. Damit werden wir geboren. Und eher Verhalten oder Reaktionen. Intuition, Bauchgefühl, das ist, dass man etwas weiß und man weiß nicht woher. Man hat eine Ahnung, man hat ein klares Gefühl. Und deshalb wird es oft verwechselt. Es fühlt sich, glaube ich, sehr ähnlich an, subjektiv. Wir können es im Bauch wahrnehmen. Und wenn wir das Bauchgefühl haben, wir sollten jetzt hier abhauen, dann kann das natürlich ein Urinstinkt sein, weil wir gerade irgendwas wahrnehmen, was eben diese Urinstinkte oder müssen nicht nur die Urinstinkte sein, ja. Aber das, womit wir geboren sind, das daran gerade etwas appelliert oder uns aggressiv macht. Deswegen, wenn du mich fragst, ist das hormonell? Ja, das spielt eine Rolle. Unsere Hormone sind notwendig dafür, dass wir solche Gefühle haben. Aber wir spüren das gleiche Gefühl oder ein sehr ähnliches Gefühl auch irgendwo im Körper, oft im Bauch, wenn es dann kein Instinkt ist, sondern wenn es irgendwas ist, das wir aufgrund unserer Erfahrung, unserer Prägung, aufgrund von Dingen, die ich teilweise auch gar nicht erklären kann. Wir haben einige Beispiele bekommen, wo ich mir denke, hey, ich check die Erklärung nicht, ich weiß nicht, wie das läuft. Woher kommt dieses Wissen, das dann auch noch stimmt?
Spiel mal eine Nachricht ein.
Okay, ich spiel mal eine Nachricht ein.
Mein Bauchgefühl ist einfach, dass ich bei Gewinnspielen gewinne. Also nicht bei allem, aber bis jetzt war das immer so bei Instagram-Gewinnspielen oder so, dass wenn ich das Bauchgefühl hatte, dass ich da gewinnen kann, dass ich dann teilgenommen habe und habe eigentlich auch immer gewonnen. Also ich habe jetzt bei Thalia gewonnen, bei Intersport, auch so bei einzelnen Verlosungen. Und immer, wenn ich teilgenommen habe, weil ich dachte, okay, das kann klappen, hat es auch geklappt.
Weißt du, da frage ich mich, woher speist sich das unbewusste Wissen? Woher speist sich dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl?
Also, ich kann dir jetzt aus der Werbung sagen, super viele Gewinnspiele, da macht fast niemand mit. Das ist wirklich so. Es macht fast niemand mit.
Ja.
Wir haben einmal ein Gewinnspiel für eine größere Marke gemacht damals. Da ging es um 25.000 Euro. Und die wurden tatsächlich gewonnen.
Was auch so vorhergesehen war, oder nicht?
Ja, natürlich hieß es, es findet ein Gewinnspiel statt. Aber ja, wir wussten alle, keiner wird diese 25.000 Euro gewinnen, weil es wird keiner mitmachen. Und dann hat da wirklich jemand 25.000 Euro gewonnen und plötzlich waren da Leute, die mitgemacht haben und wir haben uns gedacht, das kann doch nicht sein.
Warte, woher wusstet ihr, woher kam der Gedanke, da wird keiner mitmachen?
Ich sag die ganze Zeit wir, ne? Ich hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Das war ein anderes Thema. Ich habe nur ehrliche Sachen gemacht. Ich hab die ehrlichen Sachen gemacht. Das war sehr unehrlich, was da gemacht
wurde. Ja, genau. Und erklär mir, warum es unehrlich war. Weil diese Annahme, da wird keiner mitmachen, bei 25.000 Euro, das ist eine starke Behauptung. Wie kommst du darauf?
Ja, weil wie es platziert worden ist. Man wusste einfach, das werden nicht so viele Leute sehen, dieses Gewinnspiel. Das wurde online gestreut.
Aber nicht niemand?
Ja.
Und jeder, der es sieht, wird sich denken, 25.000 Euro?
Nee, das ist so statistisch. Das weißt du irgendwie. Da machen nicht so viele Leute mit. Leute machen mehr bei Gewinnspielen mit. Da ist keine rege Beteiligung bei den meisten Sachen.
Na gut, nehmen wir das jetzt mal einfach als...
Und dann war das jemand vom Team.
Ja, ne, deswegen, ja. Pass auf, ich kenne ja diese Geschichte und frag dich deswegen die ganze Zeit so skeptisch, damit man nachvollziehen kann, wie verlogen das Ganze war. Dass jemand aus dem Team, von denen, die dieses Gewinnspiel veranstaltet haben, sich die 25.000 Euro eingesteckt
hat. Und ich hatte damit nichts zu tun, ja, genau. Auch wenn ich wir sage. Ich habe einfach nur in dieser Firma gearbeitet.
Und es wurde nur deshalb untersucht und rausgefunden, weil alle davon ausgegangen sind, das wird eh nicht gewonnen, da wird eh keiner mitmachen. Ja. Inklusive Marke, die Marke, von der das ausgerichtet wurde, die hat das auch gedacht?
Ja, natürlich, die Marke ist richtig sauer gewesen, deswegen hat gesagt, wir wollen diese 25.000 Euro gar nicht auszahlen.
Gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Hörerin, die uns diese Sprachnachricht geschickt hat, nicht.
Ja, die betrügt. Hat einen Riecher dafür, wie schlecht diese Gewinnspiele konzipiert sind und aufbereitet sind. Und dann denkt die sich, ich mach mal mit. Und dann gewinnt die das.
Okay, also wenn das wirklich stimmt, was du da sagst, dann mache ich von jetzt bis zur nächsten Woche bei so vielen Gewinnspielen mit, wie ich kann. Und dann machen wir mal eine Auswertung.
Ja, lass mal gucken, dass wir mal bei welchen mitmachen. Es sind so viele, wo du einfach nichts gewinnst. Und am schlechtesten sind die Gewinnspiele, die halt so in Facebook-Gruppen stattfinden oder halt auf Instagram oder so, weil da geht's ja oft um Reichweite.
Ja.
Das heißt, da hast du eine sehr harte Konkurrenz, da würde ich gar nicht erst mitmachen. Aber wirklich so in Zeitschriften. Wer kauft sich heute noch eine Zeitschrift? Das ist richtig gut, da irgendwie bei Gewinnspielen mitzumachen. Oder irgendwie auf so einen Banner zu klicken oder so. Das ist perfekt.
Oh, aber Iris, durch dieses Klicken auf Banner landest du dann bei irgendwelchen Wahrsagern oder bei der Fanseite von DJ Bobo? Ich bin nicht so überzeugt davon. Okay, dann sind Gewinnspiele vielleicht nicht gerade das beste Beispiel für mein Problem, das ich ja eigentlich beschreiben will. Mein Problem ist, dass es einen Bereich und Beispiele für Intuition gibt, für Bauchgefühle gibt, bei denen mir sich nachträglich nicht erschließt, woher hatten denn die Leute die Ahnung? Gerade wenn es so auf Distanz läuft, weißt du? Wenn man die Person, über die man gerade etwas spürt, nicht in der Nähe hat. Ich spiele noch ein Beispiel ein.
Hallo ihr zwei. Zum Thema Couple of Instincts fällt mir direkt meine Mama ein, weil meine Mama immer, wenn es mir nicht gut geht, sei es mental, sei es körperlich, das anscheinend spürt, auch wenn wir überhaupt nicht kommuniziert haben, kann ich davon ausgehen, dass an solchen Tagen mein Telefon klingelt und am anderen Ende meine Mama so ganz lieb fragt, hallo, sag mal, geht's dir heute nicht so gut? Und ich finde das immer wieder sehr beeindruckend, was sie für Mutterinstinkte hat. Das ist schon ganz schön krass. Sie hat auch sowieso so ein ganz krasses Gespür dafür, welche Menschen gut und schlecht, ich möchte das gar nicht so bewerten, aber wer einem nicht gut tut und wer schon. Und als ich damals meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, haben alle immer gesagt, oh wow, was hast du da nur für einen Prinz Charming, Mensch, der legt dir ja die Welt zu Füßen, das ist ja so krass, was du da für einen Mann an deiner Seite hast. Und meine Mama war diejenige, die von Sekunde 1 an gespürt hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Surprise, here I am, 12 Jahre lang mit einem Narzissten liiert. Sehr schön, ja. Sie hat's gewusst, kein anderer hat's gewusst. Das ist ihr Instinkt. Das ist schon ganz schön cool.
So was meine ich. Das Problem habe ich mit deiner Mutter nämlich auch. Deine Mutter ist ähnlich.
Das Problem hast du mit meiner Mutter? Meine Mutter liebt dich.
Ich weiß. Deswegen
du hast voll die gute Stellung bei ihr.
Richtig, deswegen kann ich es mir auch leisten, es als Problem zu bezeichnen, weil sonst würde ich ein Eigentor schießen. Dann geht es darum, dass ich eigentlich ein Narzisst bin und sie mir gegenüber misstrauisch ist. Sie ist mir nicht misstrauisch gegenüber. Sie mag mich. Sie hat dir ein Okay für mich gegeben. Ne? Mhm. So, deshalb kann ich es mir erlauben zu sagen, hä, woher weiß sie das? dann wirklich nicht verdächtig, als wäre ich auch problematisch und sie hätte recht damit. Nein, nein, sie hat recht damit, aber woher verdammt weiß sie es?
Ich weiß es nicht, die ist auch so, die Sprachnachricht hätte von mir sein können jetzt. Ja. Also meine Mutter ist ja genauso, sie ruft mich auch an, die spürt das. Meine Mutter hat das neulich auch gemacht. Die ruft mich nie abends an und hat mich plötzlich aus dem Nichts abends angerufen und hat gemeint, wir müssen reden. Was los? Und ich war so völlig überfordert. Und dann habe ich mit ihr geredet und sie hat mir voll geholfen. Und sie hatte mich 2 Wochen lang nicht gesehen und hat es einfach so gespürt.
Manchmal denke ich, du hast es vielleicht so ein kleines bisschen von ihr geerbt, wenn man das überhaupt kann. Bei der, von der wir die Nachricht gerade gehört haben, ist es ähnlich. Sie erzählt von ihrer Mutter, dass die so ein krasses Gespür hat, so eine Intuition. Auch wenn sie es Instinkt nennt, genau das, was wir gerade gesagt haben. Man nennt es dann halt auch oft so. Die hat nämlich richtig gelegen, also für alle, die das auf Instagram nicht gesehen haben, als ich eine Story gemacht habe und gesagt habe, das Thema der nächsten Folge, wir brauchen Sprachnachrichten, ich habe es noch nicht direkt gesagt, dass es Couple of Instincts sein würde, sondern ich habe halt raten lassen. Genau mit dem Gedanken. Vielleicht hat ja der eine oder die andere da das richtige Bauchgefühl und tippt richtig. Die, die uns die Sprachnachricht geschickt hat, hat korrekt getippt. Sie hat Instincts geschickt. Jetzt kann man sagen, vielleicht hat sie gelunzt und ist dann zurückgegangen und hat es dann richtig getippt. Aber ich will ja nichts unterstellen und vor allem...
Ach, du bist so ein guter Mensch, Matthias. Du willst nichts unterstellen.
Willst du sie unterstellen?
Ja.
Jetzt ist sie sauer auf dich bestimmt.
Ja. Nein, ich mache nur Spaß, aber ich merke es auch oft eher bei Frauen. Ich will gar nicht jetzt so hier das Geschlechterding aufmachen, aber ich finde schon, dass oft die Frauen, die Mütter sehr gute Instinkte haben oder halt zumindest ein gutes Bauchgefühl bei Menschen. Bei meiner Mutter ist es auch so, dass sie bisher immer richtig lag bei den Menschen, wenn sie schon von Anfang an gesagt hat, weiß ich nicht. Und habe ich immer noch dagegen gekämpft und habe gesagt, ja, nee, die sind super und so. Und sie, na, weiß ich nicht, mach mal dein Ding. Die hat dann auch nicht gegen die Leute angekämpft. Sie wollte, dass ich dann selber ins offene Messer laufe.
Gute Mutter.
Ja, aber sie hatte recht, ganz oft.
Ja.
Und wie ist das bei dir, Matthias? Hast du ein gutes Bauchgefühl?
Ich würde sagen, ja. Würdest du mir das denn bestätigen?
Ja, ich finde, dass du sogar, was Menschen betrifft, ich habe ja mal gesagt, ich kann die alle sehr gut einschätzen. Das finde ich immer noch, dass das so ist.
Ja, finde ich auch.
Ich arbeite aber sehr oft gegen mein Bauchgefühl. Also ich gebe den Leuten immer eine Chance. Immer. Aber mein Inneres sagt immer, auf gar keinen Fall, mach das nicht. Und ich mache das aber trotzdem. Und du machst es nicht. Du bist sehr konsequent. Wenn du jemanden nicht magst, dann tschüss.
Ja.
Und du liegst bisher immer sehr richtig damit, finde ich.
Ich kämpfe nicht so viel mit mir selber dann. Du kommst relativ oft zu mir mit genau so einem Problem, dass du mir sagst, diese und jene Person, pass mal auf. Eigentlich cool, aber ich habe kein gutes Gefühl mit diesem und jenen. Und dann suchst du nach Dingen, die man sich bewusst machen kann, nach Anhaltspunkten, weißt du, nach vernünftigen Gründen, die dein Gefühl, dein schlechtes Bauchgefühl rechtfertigen können.
Ja.
Das ist ja auch genau richtig, weil sonst werden wir zu solchen Leuten, die einfach nur sagen, nö, ich habe kein gutes Bauchgefühl bei dir, tschüss. Und dann akzeptieren wir Leute nicht und wissen selber gar nicht, warum. Das ist es bei mir auch nicht, was ich mache. Also ich stelle, glaube ich, konsequente Regeln auf. Das ist es. Wenn jemand bei mir eine bestimmte Verhaltensregel verletzt, dann ist danach bei mir einfach die Tür zu.
Ich finde, du hast dich auch verändert. Als ich dich kennengelernt habe, fand ich dich nicht naiv. Das ist falsch, aber ich fand dich viel milder mit den Menschen.
Ja.
Du hattest, umso jünger du warst, also du hattest so eine Altersmilde in deinen jungen Jahren, ja.
Und die ist weg jetzt, ja?
Ja, die ist weg.
Ich bin endlich jung geworden.
Jetzt ist so ein gutes Misstrauen da.
Ja.
Und ich finde, das hattest du nicht so früher.
Nee, das stimmt.
Und ich habe mich in Vorbereitung auf die Folge halt sehr viel mit Neurowissenschaft beschäftigt und was eigentlich so mit unserem Gehirn aktuell abgeht. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber das, was ich verstanden habe, war super interessant. Weil wir sagen ja eigentlich, so mit ab 20 hat man früher immer so gesagt, da macht dein Hirn nicht mehr so viel. Deswegen soll man sehr früh Sprachen lernen, andere Dinge lernen, weil später läuft das nicht mehr so gut.
Ja.
Die Wissenschaft sagt aber heute, dass das total faszinierend ist, dass sich unser Gehirn permanent verändert. Ich finde es so spannend. Wir können super alt sein. Und wenn wir immer wieder neue Verhaltensweisen haben, wenn wir immer wieder was Neues lernen, was Neues machen, neue Gedanken haben, verändern wir uns.
Was so zusammengefasst wird als, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Du kennst Sprichwörter nicht, aber das kennst du, ne?
Bestimmt, ja. Der Hans, der lernt nichts.
Ja, genau.
So hätte ich es gesagt, ja.
Das hat mich immer provoziert. Das ist einer meiner Hauptgründe, warum ich ständig irgendwas Neues lernen will. Einfach nur, um das zu widerlegen. Einfach nur, um zu sagen, guck mal, das ist Schwachsinn.
Es ist totaler Schwachsinn. Und es ist nicht nur im Positiven. Das heißt, die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die Beziehungen, die wir führen, das, was wir uns täglich angucken, das kann sich auch in eine ganz schlechte Richtung entwickeln oder in eine super gute Richtung. Also das heißt auch, Dinge, die wir vielleicht vor 10 Jahren konnten, verlernen wir mit der Zeit, wenn wir immer schlechtere Entscheidungen für uns treffen. Und das finde ich für das Bauchgefühl so wichtig, weil unser Bauchgefühl ist ja ein Ergebnis aus unseren Erfahrungen.
Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das Bauchgefühl ja eigentlich schon im Gehirn sitzt. So,
ich weiß es nicht.
Man kann es sogar lokalisieren.
Echt?
Ja, ich habe einen Fall. Ich habe mich auch ein bisschen mit Neurowissenschaft beschäftigt. Generell überhaupt, alles, was wir im Körper fühlen, wird ja erst im Gehirn als Signal interpretiert. Deswegen kann man das so schon mal eigentlich sagen. Egal was im Körper, im Gehirn sitzt das auch.
Mhm.
Das Bauchgefühl konkret im präfrontalen Kortex. Also ich habe einen Zeitartikel, den ich euch in die Shownotes packe, von einem, der da sehr führend in der Forschung ist, was genau das betrifft, diese Intuition, diese Bauchgefühle, woher kommt das? Der heißt Antonio Damaso. Bist du auf den auch gestoßen?
Mhm.
Der hat einfach sehr viele verschiedene Studien gemacht. Eine, auch super interessant, hänge ich euch auch in die Shownotes, weil es da zum Beispiel drum geht, wo im Körper, er nennt das somatische Marker, also auf den geht auch dieser Begriff zurück. Sowas wie Kribbeln im Bauch oder kalte Hände. Wir haben sogar
Handschweiß, ne?
Genau, ja. Mhm. Dann haben wir eine Folge Couple of Cold Feet gemacht. Das gehört auch dazu, somatische Marker, wo wir verschiedene Sachen empfinden. Das sind ja nicht nur Emotionen, teilweise sind es auch Reaktionen auf die Umwelt, die wir uns nicht erklären können, warum wir uns gerade so fühlen. Brust wird eng, wir kriegen Kloß im Hals oder irgendwie sowas. Das ist von Mensch zu Mensch verschieden, wo wir was empfinden. Aber es gibt natürlich Einheitlichkeiten, Gemeinsamkeiten, häufige. Und zwar in Kulturen, die sind sozial geprägt. Das ist richtig interessant, sich das anzuschauen, wo das jeweils im Körper sitzt. Gut, aber zusammen läuft es eben in diesem Bereich, im präfrontalen Kortex im Gehirn. Und er hatte mal einen Patienten, Elliot hieß der. Und um den geht's in diesem Zeitartikel. Der hat nämlich einen Tumor im Gehirn gehabt, und zwar dort, ja. Und dann musste bei der Operation ein Stück vom Stirnlappen auch entfernt werden. Dieser Elliot hat hinterher in Sachen Intelligenz, Verstand, einwandfrei funktioniert. Da war nichts beeinträchtigt. Er hatte denselben IQ bei Tests, völlig okay. Aber der konnte keine Entscheidungen mehr treffen. Der konnte nicht mehr arbeiten. Der ist beim Arbeiten total gescheitert, weil ihn simple Entscheidungen, welchen Stift, welche Farbe er benutzen soll zum Schreiben, alles, das hat ihn richtig ins Grübeln gebracht. Und er hat es dann einfach irgendwie willkürlich entschieden, damit er wenigstens vorwärts kommt. Das hat ihm seine Intelligenz geraten. Jetzt mach halt irgendetwas. Aber er hat kein Gefühl entwickeln können zu den Entscheidungen. Und wenn du das nicht hast, wenn dir dieses, ich nenne es jetzt wieder Bauchgefühl, wenn dir das einfach komplett fehlt, dann funktionierst du nicht.
Das ist auch das, was Steve Jobs mal gesagt hat. Der meinte, Intuition ist sehr machtvoll,
ja,
sogar machtvoller als der Intellekt. Und ich glaube, das stimmt. Du musst ein Gespür für diese Dinge finden und irgendwie gute, konsequente Entscheidungen treffen können. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Gehirn, was sich dann ständig verändert.
Ja.
Eigentlich ist dein Bauchgefühl, ist jetzt meine Theorie, ein guter Hinweis darauf, wie es eigentlich gerade so intellektuell um dich steht. Also wie es so um dein Gehirn steht gerade, um dich. Also was hast du für Entscheidungen getroffen? Wie entwickelst du dich? Geht das alles in eine gute Richtung oder in eine schlechte Richtung?
Mhm.
Findest du nicht auch?
Ja, ich glaube, dass du, also pass, ich fange mal so an. Ich muss mich bei dir entschuldigen.
Okay.
Ich habe dir im Vorfeld was völlig Falsches gesagt. Ich habe über die Herleitung des Wortes Intuition gesprochen, vom Lateinischen, ne? Ich habe gesagt, das heißt, ist eigentlich ein falsches Wort, weil es heißt Eingebung, als wäre es was von außen, von oben. Das ist falsch. Das habe ich einfach gesagt, weil ich dieses Wort Eingebung im Kopf hatte und dann es mir falsch hergeleitet habe. So funktioniert das nämlich oft, wenn man mit der Behauptung anfängt und dann hinterher versucht, Gründe dafür oder
Herleitung. Siehst du, deswegen leite ich mir nie die Wörter her, sondern ich arbeite einfach mit dem, was da ist.
Ja gut, was ist da? Was würdest du jetzt dann korrekt sagen? Was bedeutet das Wort Intuition? Was ist da?
Ja, so ein Gefühl halt. Was bedeutet's?
Es kommt von Intueri und das heißt genau anschauen, hinsehen.
Das finde ich gut. Das stimmt wirklich. Ich glaube, also pass auf.
Ja.
Ich habe überlegt, wie habe ich meine Intuition aufgebaut? Weil eine hatte mir geschrieben, hat gesagt, das ist total krass. Wenn du eine gute Intuition hast, deutet das meistens darauf hin, dass du eine schlechte Kindheit hattest. Also, dass deine Eltern auch nicht gut mit dir umgegangen sind, weil du dich die ganze Zeit nach deinen Bedürfnissen der Eltern richten musstest und ganz genau hinfühlen und hinschauen musstest. Kann ich jetzt in meinem Fall nicht so bestätigen.
Nee, ich würde es auch ein bisschen einschränken. Das ist nicht zwingend ein Zusammenhang. Also du kannst eine schlechte Kindheit haben und trotzdem eine schlechte Intuition entwickeln. Oder du kannst eine sehr gute Intuition haben und trotzdem keine schlechte Kindheit gehabt haben. Was sie beschreibt, ist aber trotzdem so ein logischer Zusammenhang. Wenn du schon von klein auf sehr beobachten musstest, ein totales Gespür entwickeln musstest für Zwischentöne, für Dinge, die schwer benennbar, schwer greifbar sind. Besonders für ein Kind, das ja noch gar kein Vokabular dafür hätte. Wie gerade die Stimmlage ist, wie der Blick war und so. Du nimmst es halt intuitiv wahr und lernst es zu lesen, zu reagieren, vorherzusehen. Wohin führt das wohl? Wie ist die Stimmung wohl gerade? Das ist logisch und das passiert, glaube ich, auch nicht selten.
Ich habe überlegt, woher ich meine Intuition habe und ich glaube, ich habe sie wirklich aus dem Kiosk. Weil damals hatte ich ja keinen Laptop im Kiosk oder ein Handy oder so, was mich ablenken konnte. Ich hatte das ja nicht.
Nee, du hattest halt Ötiger.
Ich hatte ein Ötiger.
Einen Kasten nach dem anderen geleert und dabei eine schöne Intuition entwickelt.
Ich habe mich nicht richtig ablenken können. Klar, es gab so ein paar Zeitschriften oder so, aber ich musste viel beobachten. Und ich habe mir jeden einzelnen Menschen ganz genau angeschaut. Schon von klein auf. Und meine Mutter. Und ich saß ja ganz oft so mit dabei.
Ja.
Und ich glaube, da habe ich das gelernt. Was denkst du, wo hast du deine Intuition her?
Ich glaube genauso. Vom Beobachten, vom Hinschauen.
In welchem Kiosk hingst du so ab als Kind damals?
Nein, vom Anschauen. Deswegen ist mir die neue Herleitung
des Wortes. Wen hast du angeschaut?
Alle Menschen in meinem Leben. Bei mir würde ich sagen, sehr wohl auf Autoritätspersonen. Nicht so sehr meine Mutter. Die hat mir oft sehr transparent erklärt, warum Sachen okay sind und andere nicht. Bei meinem Vater war es schon so, dass, wenn ich mich da richtig erinnere, als Kind unberechenbare Autoritätsausbrüche, Wutausbrüche, Strenge und so erlebt habe. Und ich war sensibel, ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass der sauer auf mich ist. Also habe ich beobachtet. Also habe ich gedacht, warum? Was ist denn? Was mache ich falsch? Warum wird er streng? Und das habe ich übertragen auf alle anderen Personen in meinem Leben, die mir irgendwas wollten, die mir was verbieten wollten, die Autorität über mich hatten. Und deswegen bin ich auch so skeptisch geworden, wenn jemand Autoritätsansprüche erhebt und aber eigentlich überhaupt nicht der eigenen Autorität gewachsen ist. Ich lese die Person und ich lese überhaupt nichts Unberechenbares oder begründet Überlegenes. Nein, ich sehe nur Grenzen.
Okay, jetzt sind wir ja sehr bei den Menschen. Hast du jobmäßig eine krasse Intuition? Hast du so Momente, wo du sagst, daran mache ich es fest, da hat sich alles geändert, weil ich folgende Entscheidung getroffen habe?
So richtig zum ersten Mal, seit ich mit dir zusammengearbeitet habe, weil davor habe ich ja als Schauspieler gearbeitet. Dann nimmst du, was du kriegst, Iris. Da sagst du fast nichts ab. Fast nichts.
Und dann ist es gar nicht so leicht, so eine Intuition zu entwickeln, oder?
Nein, was ich abgesagt habe, habe ich nicht intuitiv abgesagt, sondern einfach vernünftig begründet. Ich habe mir gedacht, nein, einmal eine Soap ausprobieren, jetzt weiß ich, wie das ist, mache ich nie wieder. Und andere Sachen noch nicht mal einmal ausprobieren.
Also hast du dich eigentlich nur treiben lassen, mehr oder weniger, oder? Und gar nicht mit so einem, also wenn ich jetzt auf meine Zeit beruflich zurückblicke,
ja.
Das fing schon im Studium bei mir an. Ich würde das mit einer Sucht vergleichen. Ich bin süchtig nach diesem Gefühl. Das habe ich bei Menschen, ich habe es im Job und so. Wenn da plötzlich das eine ist, was ich will,
ja.
Und dann ist das so ganz stark in meinem Bauch. Und das fühlt sich irgendwie gar nicht mal so gut, aber doch irgendwie gut an. Und ich kriege dadurch so eine richtige Power. Und ich will dann was durchziehen, ich will das dann machen. Und das Durchziehen fühlt sich ja eigentlich gar nicht so gut an bei dem Bauchgefühl. Ja. Aber du denkst die ganze Zeit, irgendwas leitet mich da gerade. Ich muss das jetzt machen. Ich brauche jetzt die Antwort danach. Und das ist für mich wie so ein Rauschzustand, den ich so fantastisch finde, das ist meine Droge. Also ich suche permanent danach in meinem Leben.
Und hattest du es auch andersrum, dass du etwas nicht angenommen hast, weil du ein schlechtes Bauchgefühl hattest?
Klar, auch schon super oft. Aber ich kann wirklich so, es gibt so 4, 5 Stationen in meinem Leben, wo ich weiß, hier hat sich was Grundlegendes für mich verändert und ich kann das auch mit diesem Gefühl festmachen.
Ja, daher kenne ich es nämlich eher so im beruflichen Kontext, dass ich mich einfach schlecht fühle in der Gegenwart. Eigentlich in der gesamten Schauspielbranche relativ oft, bei vielen Veranstaltungen, bei Agenturempfängen und so, da hatte ich nie ein gutes Bauchgefühl.
Also schaust du eher negativ da drauf? Also wo hast du ein negatives Bauchgefühl? Das lässt du.
Ja, ich glaube, das ist aber auch wirklich nicht unwichtig. Haben wir auch eine Sprachnachricht dazu bekommen.
Bewerbung und Jobsuche sind auf jeden Fall ein Thema für Instinkte und fürs Bauchgefühl. Ich finde, es gibt keinen besseren Indikator, ob man einen Job annehmen oder nicht annehmen sollte, als ein gutes oder schlechtes Bauchgefühl. Da können sämtliche logischen Gesichtspunkte noch so sehr auf Annehmen stehen. Wenn der Bauchgefühl sagt, nee, dann sollte man es nicht machen. Das ist so meine Erfahrung.
Gebe ich ihm voll recht,
ja,
wenn das negativ ist. Aber das ist total interessant. Zum Beispiel bei mir mit diesem Job ist das immer gar nicht so eine große Frage gewesen. Da wusste ich immer, wenn etwas negativ ist, gehe ich sofort raus. Ich mache mir gar nicht so lange Gedanken darüber. Wo ich das richtig nachvollziehen kann, dass man so richtig gegrübelt hat, soll ich das jetzt tun oder nicht? Weil es in meinem Fall bei meiner Herzablation, wo ich in Berlin operiert wurde, und da habe ich beim ersten Mal gedacht, ich habe kein gutes Bauchgefühl. Und ich konnte es aber nicht herleiten, weil das Krankenhaus war top, der Typ war eigentlich top, der das gemacht hat, der Arzt. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das wird nichts. Und dann war es ja der absolute Horror. Und seitdem sage ich auch immer zu allen, wenn sie irgendwelche OPs haben, hört auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr ein gutes Bauchgefühl habt, dann wird's gut. Wenn ihr ein ganz schlechtes Bauchgefühl habt, dann geht nochmal woanders hin.
Ich finde das auch einen sehr guten Hinweis, einen, den ich sofort auch befolgen würde, wenn ich es nötig hätte, wenn ich gerade eine OP bräuchte. Bei mir ist es sogar folgende Überlegung, die dahinter steckt. Ich habe ja gar nichts anderes. Das ist das Einzige, woran ich mich festhalten kann. Als jemand, der nicht Medizin studiert hat. Für mich ist es wirklich nur das Vertrauen, das ich zu den Menschen habe oder eben nicht habe, die sich um mich kümmern werden, medizinisch. Das ist für mich das absolut Wichtigste und etwas, worauf ich ganz absichtlich auch meine komplette Entscheidung basiere.
Ich finde das aber ein gutes Beispiel, weil du sagst jetzt, du hast ja sonst keine Ahnung.
Ja.
Mir geht es aber auch darum, dass man bei den Entscheidungen, die man treffen muss, egal Bauchgefühl hin oder her, man sollte sich eine gewisse Kompetenz aufbauen. Sei es jetzt zum Beispiel bei medizinischen Themen.
Oh ja.
Ey, ich kann ganz andere Entscheidungen plötzlich treffen, weil ich in manchen Bereichen mich ein bisschen weiterbilde und merke, was ist jetzt gut, was nicht. Du kriegst ja dann auch ein Bauchgefühl, wenn du dann merkst, so ist es. Da redet jetzt aber eine Person komisches Zeug.
Du hast absolut recht. Der Bereich Feuerwehrleute und medizinisches Personal. Das sind die klassischen Beispiele, wenn es um intuitiv korrekte Entscheidungen geht, wo immer irgendeine Anekdote erzählt wird, von denen ich auch denke, viele davon, die meisten davon werden schon stimmen. Und es ist genau das, was du sagst. Es ist ein Erfahrungsgedächtnis, ein unbewusstes Erfahrungsgedächtnis. Du hast schon so lange, so viel, dich so intensiv mit diesem Bereich professionell beschäftigt, dass dir manche Dinge auffallen oder du eben wirklich dann intuitiv nicht ganz bewusst oder wirklich unbewusst die richtigen Entscheidungen triffst und erst später merkst, dass du die richtigen Entscheidungen getroffen hast und es dir noch nicht erklären konntest. Aber es greift auf etwas zurück, das in dir ist, das dir eben nicht eingegeben wurde von weiter oben. Deswegen hast du vollkommen recht, das ist super sinnvoll, sich mit Dingen, wo man eine gute Eingebung haben möchte, das Gefühl einer Eingebung, die zuverlässig ist, ja, dann beschäftige dich halt auch bewusst viel mit diesem Thema.
Genau. Das ist eigentlich auch mein Fazit der Folge, dass man jetzt einfach nicht nur aufs Bauchgefühl hört, sondern sich bewusst auch mit den Themen beschäftigt.
Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir haben gleich auch eine Sprachnachricht von jemandem, der sich genau darüber beschwert. Darüber beschwert, dass das Bauchgefühl ständig so gehypt wird. Ach komm, ich spiele die einfach jetzt schon ein.
So, ich muss mich mal direkt beschweren. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Person sagt, hör auf dein Bauchgefühl. Dein Bauch weiß, was du willst. Nee, weiß er nicht. Weil meistens ist es eine Sache zwischen Kopf- und Bauchgefühl bei mir, wenn ich Entscheidungen treffe. Weil sowohl der Kopf geht da viel zu rational dran und eben das Bauchgefühl viel zu irrational. Habe ich hier gerade irgendwie einen wertvollen Beitrag für den Podcast? Eher weniger. Wollte ich mich einfach mal beschweren, so morgens um 7:30. Ich freue mich schon auf die Folge.
Vielleicht hast du aber auch Magen-Darm. Und deswegen ist dein Bauchgefühl nicht gut. Weil das finde ich nämlich total krass, wie sehr du mit Ernährung dein ganzes Körpergefühl auch ändern kannst.
Ja, und dasselbe gilt natürlich auch für Gesundheit. Für dein Umfeld, für die Menschen, mit denen du dich umgibst, für deinen Alltag, ob du es dir schön machst, ob du angenehm lebst. Das sind alles Voraussetzungen dafür, dass dein ganzes System überhaupt frei arbeiten kann. Weil, um das jetzt nochmal zu erklären, was Intuition dann ist, ne, wenn es ein Erfahrungsgedächtnis ist. Es gibt dieses Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman. Das ist so ein Riesenstandardwerk, das die meisten von euch vielleicht schon mal gehört haben oder auch gelesen haben. Es gibt ein bisschen Kritik daran, aber fangen wir mal erstmal mit dem, was er da vorschlägt, an. Die Theorie ist, dass wir zwei Arten zu denken haben. Eine, die ist schnell, und das ist eben die Intuition. Die ist deshalb schnell, weil sie alles Mögliche gleichzeitig verarbeiten kann. Jedes kleine Detail sinnlich wahrnimmt, jeden Geruch, visuell sowieso. Wir hören alles. Das kommt ja alles bei uns im Gehirn an. Und das wird dann mit diesem schnellen System, System 1, das schnelle Denken, gleichzeitig verarbeitet und es produziert ein Gefühl. Und das ist eben dann dieses Bauchgefühl. Das legt uns schon mal etwas nahe, ob wir möglicherweise eine Entscheidung treffen. Und das langsame Denken ist dann das Bewusste. Und das Bewusste ist wie ein Laserpointer. Und vor allem kann es nur eins nach dem anderen. Und natürlich können wir uns beides irgendwie blockieren und kaputt machen. Ist doch klar. Wir können unser bewusstes Denken, unser rationales Denken können wir uns beschädigen. Durch alles Mögliche. Also, ne, das ist ja das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ernährung als Faktor, Umgebung, Leute, die auf dich Einfluss haben. Und das Gleiche gilt für dein System 1, für das schnelle Denken. Das kann auch voller Mist sein, voller ungesunder Dinge. Und dann ist die beste Intuition und das deutlich spürbarste Bauchgefühl trotzdem kein guter Ratgeber.
Und was ist jetzt die Kritik daran?
Ich glaube, es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Kritikpunkte daran. Manche davon hat Daniel Kahneman sogar selber adressiert. Einer davon ist zum Beispiel Priming. Also
Manipulation.
Ja, im Prinzip ja. Dass man, bevor man eine Entscheidung scheinbar unbewusst trifft, wurde man dahin irgendwie gelenkt durch irgendwas, das man vorher gehört hat.
Damit arbeitet die Werbung so viel.
Und ich auch. Ich habe damit versehentlich, na halb absichtlich, habe ich ein Beispiel geliefert, um auch jetzt drüber reden zu können. Und zwar in dieser Story, die ich vorhin schon erklärt habe, wo ich raten lassen wollte, was wohl das Thema der nächsten Folge sein könnte. Und ich habe da das Wort Bauchgefühl benutzt. Ich habe gesagt, das ist kein Test, ich gebe hier keine versteckten Hinweise, tippt einfach drauf, was das Thema der nächsten Folge sein könnte, folgt eurem Bauchgefühl. Das ist ein Priming.
Stimmt. Da hast du mich aber auch gekriegt, Matthias.
Ja, aber du hast recht, dass die Werbung wahnsinnig viel damit arbeitet. Überhaupt, also in dem Fall sogar mit beidem. Mit dem Appell ans Unbewusste, an die Intuition, an die Dinge, die du gar nicht bewusst wahrnimmst. Aber auch mit dem Appell an Instinkte.
Da gibt es sogar ganze Bücher dazu, wenn es um Verhandlungen geht. Dass du das Setting vorher schon so gut machst, dass die Person in einem ganz anderen, also dass du schon vorher erkennst, was willst du eigentlich von der Person?
Ja.
Und dass du sie dahingehend manipulierst, dass sie dir dann die Antwort gibt, die du brauchst.
Wir haben noch sogar erzählt bekommen von jemandem, der mal so eine politische Veranstaltung international mitbekommen hat, dass dort jedes Detail minutiös geplant war. Wann, wer, von wo, wem begegnen wird, aus welcher Tür rauskommen wird und so. Alles mit dieser Absicht, dass das gesteuert wird, dass man ein bisschen in der Hand hat, wer wem begegnen wird und wann.
Es gab mal so einen Test, da sollte ein gut aussehender Mann Telefonnummern von einer Frau sammeln. Und er hat das einmal im Supermarkt gemacht und dann hat er es einmal vor einem Blumenladen gemacht. Was denkst du, wo hat er mehr Telefonnummern bekommen?
Naja, natürlich vor dem Blumenladen.
Genau.
Logisch.
Und die Frauen dachten alle, die ihm die Nummer gegeben haben, dass sie das wirklich rein intuitiv getan haben, weil er ein super Kerl war.
Das ist nachträgliches Rationalisieren. Dass wir uns im Nachhinein, wenn wir etwas unbewusst entschieden haben, ganz logisch erklären, naja, das habe ich schon bewusst gemacht. Aus dem und dem Grund. Das machen wir ständig. Das ist verrückt, oder? Dass wir uns das selber falsch erklären.
Ich glaube, wir wollen uns immer sagen, wir haben die Kontrolle über alles. Und dass uns gar nicht bewusst ist, dass schon die einfachsten Dinge schon in einer gewissen Form eine Manipulation ist. Und wir dann denken, das war aber mein reines Bauchgefühl. Das habe ich ganz alleine gemacht.
Es gibt halt auch Experimente, in denen wirklich ganz gezielt ausprobiert wird, wer trifft denn die besseren Entscheidungen? Leute, die von vornherein sagen, so, ich werde mit meinem Bauchgefühl alle Entscheidungen treffen, in diesem Experiment, werden getestet gegen die andere Gruppe, die sagt, ich werde alles mit ein bisschen mehr Zeit gründlich durchdenken. Und da gewinnen halt in diesen Tests diejenigen, die ihrem Bauchgefühl vertrauen.
Glaube ich sofort. Überlegst du manchmal von den Leuten in deinem Umfeld, wer hat ein gutes Bauchgefühl oder nicht? Oder wenn du eine neue Person kennenlernst, dass du dich fragst, hat die ein gutes Bauchgefühl?
Nee, da denke ich nicht bewusst drüber nach. Das entscheidet bei mir mein Bauchgefühl, ob die ein gutes haben. Du schon?
Ja, aber immer erst nach einer Beobachtungszeit. Und ich habe für mich so die Formel aufgestellt, dass wenn eine Person ganz große Schwierigkeiten hat, mit sich selbst zu sein und immer Ablenkung braucht, immer in irgendeiner Form eine Beschallung braucht, dass diese Person intuitiv schlechte Entscheidungen trifft und nicht so ein gutes Bauchgefühl für sich hat.
Klingt sehr logisch.
Ich habe dann nochmal so ein bisschen geguckt und habe auch gelesen, dass hochintuitive Menschen sich zurückziehen müssen. Würde so ein bisschen dazu passen.
Ja.
Aber ich habe auch so das Gefühl, dass die Leute, die so Introvertierte oder nicht unbedingt introvertiert, sondern einfach Leute, die sich gerne sammeln.
Ja.
Immer mal wieder zwischendrin, Zeit für sich brauchen. Die haben oft ein gutes Bauchgefühl.
Ich glaube, ich frage mich das nur deshalb nicht, weil ich mit der Info nichts anfangen kann. Also was hast du davon, wenn du von jemandem weißt, der oder die hat ein super Bauchgefühl?
Ich kann immer gucken, kann ich die kaufen, kann ich die manipulieren?
Okay.
Kann ich mit der spielen, mit dieser Person oder nicht?
Ja.
Habe ich da jemanden auf Augenhöhe, wo man so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel macht?
Ich verstehe. Ich will jetzt hören, was dein Bauchgefühl sagt über folgende Person. Ob du sie leicht manipulieren könntest oder eben nicht, ob sie ein verdammt gutes Bauchgefühl dafür hätte, wenn du es versuchen würdest. Also, ich habe sie letzte Woche getroffen, sie hat mir eine Geschichte erzählt, und zwar, dass ihr Vater im Februar gestorben ist und dass sie nie getrauert hat deswegen. Und dass alle, denen sie das sagt, das erstmal komisch finden. Aber dann hat sie gesagt, naja, das liegt daran, dass sie die Gelegenheit hatte, sich richtig von ihm zu verabschieden. Aber er ist trotzdem überraschend gestorben. Das Ding war nur, sie hat sich regulär, wie immer, von ihren Eltern verabschiedet, als sie sie besucht hat. Und dann hat sie nach 5 Minuten auf dem Weg weg von den Eltern plötzlich angehalten und eine Stimme wirklich in der Welt gehört. Eine Stimme, die zu ihr gesagt hat, nein, fahr nochmal zurück, umarm nochmal deinen Vater. Verabschiede dich noch einmal richtig. Sie hat auf diese Stimme gehört, ist zurück, hat ihn umarmt und dann kam in der Nacht nach diesem Besuch die Nachricht, dass er im Sterben liegt und dann auch, dass er gestorben ist. Sie hat mir erzählt, dass sie insgesamt, ich kann mich leider nicht mehr an exakt ihre Worte erinnern, aber dass sie einen großen Zugang dazu hat, dass sie die Kanäle offen hat, dass sie gut solche Stimmen hören kann, dass sie riechen kann. Sie meinte, dass sie riechen kann, wenn jemand sterben wird, dass sie Dinge sieht, wahrnimmt. Sie hat sogar einen skeptischen Professor, hat sie mir erzählt, der gesagt hat, ich möchte das auch erleben, kann ich das? Kriege ich das hin? Den hat sie mitgenommen und gesagt, ja, mit wem oder was willst du reden? Er hat gesagt, ich würde gerne mal mit einem Baum reden. Das war ein lustiges Gespräch auch und sie hat das alles mir sehr bodenständig und direkt gerade heraus erzählt. Und er hat das dann erlebt. Sie hat mir das als langen Prozess beschrieben, wie das ging, aber sie sind irgendwie in Kontakt mit einem bestimmten Baum gegangen, haben ihn berührt. Er sollte einen Ton machen, den Ton, den der Baum machen würde, wenn er einen machen könnte, ja. Und dann hat sie einen Beweis geliefert. Sie hat irgendwann gesagt, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Du schaust, ob du irgendeine Farbe kriegst, eine Farbe, die dir einfällt, an die du denkst, die vom Baum kommen könnte. Ich auch. Sie hatte eine Farbe, er hatte eine im Kopf und dann hat sie gesagt, ich sag dir jetzt, was ich vom Baum empfange. Rostbraun. Und er war wohl völlig erschüttert, hat sie gesagt. Er konnte es nicht fassen, weil er genau das gleiche Wort hatte. Und er meinte, gut, braun kann dir bei einem Baum ja einfallen, genauso wie grün, ne? Aber rostbraun, exakt dieses Wort, und es war exakt das Wort, das er im Kopf hatte, das kann doch nicht wahr sein. Was denkst du über diese Person?
Ich würde gern wissen, will sie dich manipulieren? Weil für mich klingt das nach einer Geschichte, das kann alles stimmen, das kann alles passiert sein. Ich finde es sehr interessant, dass sie dir das alles erzählt, warum sie dir das erzählt. Hat sie ein Coaching vor? Ist irgendwas? Oder sagt sie, nee, sie will es dir einfach nur so erzählen. Also ich glaube, da ist eine Person mit sehr hohen Manipulationskünsten.
Aha.
Und ich kann das gar nicht bewerten, ob sie...
Dann gebe ich dir jetzt noch was, ja?
Mhm.
Ich habe sie nämlich gefragt, ob sie mir das ein bisschen erklären kann. Und hier ist eine Sprachnachricht. Hör sie dir mal an.
Wenn man mir das vor ein paar Jahren gesagt hätte, hätte ich es niemals geglaubt. Aber eine gute Freundin sagte mir, ich hätte eine Begabung fürs Channeln. Und dann habe ich mir das einfach angeguckt. Ich habe mich angemeldet für ein Wochenende
und fand die Informationen dazu sehr sachlich, sehr glaubwürdig, gar nicht hoch aufgehängt, auch überhaupt nicht esoterisch, sondern total stringent und nachvollziehbar. Und am Ende dieses Wochenendes saß ich einer Frau gegenüber, die Kontakt aufnehmen wollte zu ihrem toten Bruder. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier Kontakt zu dem Peter. Und das war der Name ihres verstorbenen Bruders. Und dann habe ich gedacht, holla, das kann kein Zufall sein, weil es gibt ja ziemlich viele Namen auf der Welt. Und das war für mich die Initiation, mit der ich begonnen habe, mich diesem Thema näher zu widmen und mich da zu schulen und fortzubilden und es zu üben. Und mittlerweile gelingt es mir sehr gut, zu unterscheiden, woher die Info kommt. Ob aus mir heraus oder eben von außen.
Also sie führt neben den Instinkten und der Intuition, über die wir gesprochen haben, was beides erklärbar wäre mit logischen Begriffen, auf die wir uns einigen können, eigentlich noch eine dritte Wahrnehmungsebene ein. Sie nennt es Inspiration und erklärt es so.
Also nach meinem Verständnis hat ja jeder Mensch eine Körperebene, eine Seelenebene und eine geistige Ebene. Die Instinkte sind eindeutig auf Körperebene, so unbewusste Reizreaktionen. Auf der Seelenebene, da verorte ich die Intuition, das ist alles, was aus einem Selbst herauskommt, entweder aus einer gewissen emotionalen Intelligenz heraus, aus verschiedenen Erfahrungen und dem Unbewussten. Und die Inspiration hingegen ist eine Info, die nicht aus mir herauskommt, sondern eine Information von außen, die auch vielleicht manchmal gar nichts mit mir und meinen Werten, meinen Sichtweisen zu tun hat, sondern weit darüber hinausgeht und eine ganz andere Perspektive hat.
Jetzt meine Frage an dich, nachdem du sie gehört hast. Was ist dein Eindruck, dein Bauchgefühl?
Also, ich hätte wahrscheinlich vor ein paar Jahren, hätte ich da gesessen, hätte gesagt, ach, das ist alles nur Quatsch, sie will irgendwas verkaufen. Ich habe nicht die absolute Offenheit für Spiritualität. Ich habe aber Respekt davor. Ja, finde, man muss immer ein bisschen aufpassen, will jemand etwas jemandem verkaufen. Wenn jetzt zum Beispiel Menschen krank sind und dann wird denen irgendein Scheiß verkauft. Das sind für mich Kriminelle.
Dazu kann ich auch noch sagen, sie hat zum Beispiel mir dann auch erzählt, dass sie das manchmal anbietet und dass sie aber Probleme hat, Geld dafür zu nehmen.
Ja, und pass auf, ich sag dir, warum ich Respekt bekomme. Ich habe dieses Jahr verrückte Dinge erlebt. Dinge, wo ich sagen würde, das kann ich nicht mehr einfach intellektuell verargumentieren.
Ja.
Ich kann es leider nicht im Podcast erzählen, weil es nicht mich alleine betrifft. Aber wo ich sagen würde, das geht jetzt in so eine Richtung. Oder ich kann eine alte Geschichte erzählen, wo damals mein Ex-Freund und ich, wir haben einen anderen Freund besucht, hatten einen super schönen Abend. Es war total lustig. Und dann sind wir abends weggefahren und auf einmal meinte damals der Freund von mir, hey, wir fahren nochmal zurück, ich habe kein gutes Gefühl.
Da ich habe so viele Nachrichten dieser Art bekommen, echt viele, ja.
Und dann sind wir zurückgefahren und dann lag der Freund von uns vor seinem Haus und hatte das Messer so positioniert, dass er sich jetzt...
Damit selber?
Und wir haben, also der hat die ganze Zeit mit schweren Depressionen zu kämpfen gehabt. Aber wir wussten das alle nicht und wir waren auch relativ jung. Also wir waren so jung, dass wir das gar nicht erahnen konnten.
Naja, erahnt hat er es.
Ja, und dass solche Geschichten und dass du das irgendwie spürst von weiter Entfernung oder dass Dinge passieren, von denen du nie gedacht hättest, dass sie passieren, weil sie so komisch klingen, wenn du sie jemand anderem erzählst, ja. Dass ich dann schon manchmal denke, ja, vielleicht gibt es echt so eine Ebene, die kann man einfach nicht verstehen. Und deswegen habe ich dann immer so einen gewissen Respekt davor. Also ich sehe das nicht immer nur noch in Schwarz-Weiß.
Das wäre für mich das eigentliche Fazit dieses ganzen Themas, dass man es nicht als Pro und Contra oder halt ne Verstand gegen Intuition oder wie auch immer es du es jetzt bezeichnen möchtest. Das arbeitet doch nicht gegeneinander. Im besten Fall schaffst du es, beides miteinander zu kombinieren, dass sich das ergänzt.
Bei diesem ganzen Intuitionsthema, ja, habe ich so das Gefühl, wir Menschen sind in irgendeiner Form echt miteinander verbunden. Und wir haben das noch nicht verstanden.
Ja.
Ich habe ja meine Theorie mit den Bäumen. Bäume sind ja alle untereinander connected.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, wir sind manchmal Bäume.
Rostbraun, Iris.
Rostbraun. Hast du eine Sage?
Nicht ganz eine Sage diesmal, sondern eine Art alternative Schöpfungsgeschichte. Und zwar von Aristophanes. Der hat eine Rede gehalten und dabei eine Vorstellung präsentiert, eigentlich philosophisch eher als eine klassische Sage. Aber trotzdem ist es ja eine Erzählung, wie die Menschen damals entstanden sind. Platon hat die aufgeschrieben im Symposium.
Platon ist Arschloch.
Ich würde dem Ganzen die Überschrift geben, die Kugelmenschen. Das kennst du, ne? Diese Vorstellung der Kugelmenschen.
Ja, ganz dunkel erinnere ich mich.
Ich finde, diese Vorstellung, die er da zeichnet, passt richtig gut zu diesem Fazit, dass man sich eher versuchen sollte, nicht nur auf das eine oder das andere zu konzentrieren, sondern es zu fusionieren. Also er hat gesagt, am Anfang waren die Menschen Wesen mit 4 Armen, 4 Beinen und einem Kopf, der 2 Gesichter hatte. Und diese Menschenwesen, die bestanden aus 2 männlichen Anteilen, aus 2 weiblichen Anteilen und aus einem androgynen Anteil, der sowohl männlich als auch weiblich war. Diese Wesen waren so stark, dass Zeus Angst vor denen hatte. Die waren stärker als die Götter so, weil sie alles kombiniert hatten. Alle ihre Ebenen, Stärken, Zugänglichkeiten, alles war in einer großen Einheit kugelförmig unglaublich stark. Und weil das Zeus Angst gemacht hat, hat er sie gespalten, zerhauen in männliche und weibliche Wesen. Und das war dann fortan die Menschheit. Man kann das so ganz romantisch lesen, dass deshalb wir unsere Liebe im Leben suchen, unseren anderen Teil, mit dem wir mal eine Einheit gebildet haben und dann von Zeus zerschlagen wurden. Ich finde, man kann es aber auch so lesen, dass wir verschiedene Anteile haben.
Und dass Zeus ein Arschloch
ist. Dass Zeus ein Arschloch ist sowieso. Aber dass wir eine unglaubliche Macht haben, wenn wir keinen Anteil uns wegdrängen. Darüber haben wir jetzt auch gar nicht so viel geredet, dass das passiert. Dass Leute sich ihre Intuition halt wegreden. Also nicht auf ihr Bauchgefühl hören wollen. Und damit dann auch schlechte Entscheidungen treffen.
Weißt du, was mich immer nervt? Dass Zeus immer gewinnt. Der gewinnt immer. Guck mal, der hat die zerstört.
Ja.
Und die sind dann nicht mehr so wie vorher. Und dann versucht man das alles irgendwie romantisch zu sehen und so. Aber man kann das so gut aufs heutige Leben übersetzen.
Ja.
Deprimierendes Ende.
Nein, nein, ich kann dem entgegenhalten. Zeus hat trotzdem verloren. Ja. Er ist tot. Es gibt ein Ende des Götterhimmels, ja. Nur 2 überleben.
Zeus nicht?
Nee, und die Menschen leben immer noch.
Okay.
Also überleben ist ja sehr weit gefasst, aber ich erzähle ja diese Sagen am Schluss immer wirklich als etwas aus einer alten Welt und nicht als etwas, woran wir heute noch lebendig glauben, was Teil unserer aktiven alltäglichen Kultur ist. Das ist vorbei.
Für die nächste Folge haben wir uns überlegt, wir wollen über Aufopferung sprechen. Wir brauchen noch einen guten englischen Titel dafür.
Couple of Sacrifices findet Iris nicht gut.
Mm-mm, findet Iris gar nicht gut. Das ist viel zu englisch. Aber Aufopferung ist ein super Thema, finde ich.
Also es wird nicht um Opfermentalität, um den Opfer-Shit-Move und sowas gehen, sondern wirklich darum, was ist man bereit zu opfern?
Und was ist es, wenn man sich die ganze Zeit aufopfert?
Ja.
Was bedeutet das fürs eigene Leben? Da habe ich jetzt so einige Geschichten auch aus meinem Umfeld. Leute, die gesagt haben, ey, ich habe 20 Jahre eine Ehe geführt, habe mich komplett dafür aufgeopfert, habe das auch eigentlich auch erst gerne getan, aber jetzt blicke ich da mit gemischten Gefühlen zurück. Wir freuen uns auf eure Sprachnachrichten.
Gerne auch scheiß Probleme, Post vom Arschloch oder ein Shitmove der Woche. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl, dass wir Bewertungen diese Woche kriegen werden für die Folge. Am liebsten schöne.
Komm, wir können doch ein Buch verlosen.
Sollen wir das machen?
Für eine gute Bewertung. Also
was ist das jetzt, ein Gewinnspiel, das dann am Ende wieder keiner?
Okay. Also, das ist so, ihr könnt was gewinnen. Und zwar, ihr schreibt uns auf Apple Podcast eine Bewertung, eine gute. Es muss eine gute sein. Schlechte kriegen keine. Kein Buch. Und dann schickt ihr uns einen Screenshot davon, dass ihr das wart. Dann kommt ihr in den Lostopf und irgendeiner von euch gewinnt ein Buch.
Einziger Gedanke, den ich noch habe, kann man nicht eine Bewertung, eine positive Screenshotten von jemandem, die man gar nicht selber gemacht hat? Ah doch, okay, also im Bearbeitungsmodus noch. Noch während der Text nicht ganz fertig getippt, Matthias, und abgeschickt
ist. Keiner wird ein Buch gewinnen.
Keiner wird mitmachen.
Das ist ein Gewinnspiel, was ich jetzt aufgesetzt habe, was überhaupt gar nicht existiert. Das war die Idee davon.
Ah, okay.
Und jetzt warst du das viel zu gut.
Ich hab's voll verkackt.
Damit man denkt, dass das wirklich passiert. Ja?
Aber ich will die Bewertungen. Wir verlosen ein Buch.
Ja, das machen wir. Macht's gut.
Tschüss.